Der Podcast.
Folge 182. Jemand ist faul im Staate Wagenknecht.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Lucke und Hengstmann, Folge Nummer 182. Euer Politik-Podcast mit Augenzwinkern und frisch von der Musterung aus Berlin, der Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, lieber Sebastian, du hattest Premiere letzte Woche.
Mhm.
Und, ja. Wie war's?
Schön.
Okay, nächstes
Wir
Thema.
Haben nicht alles geschafft, wir müssen da morgen nochmal hin. Übrigens ein Zitat aus dem Stück plus mal so. Es geht um Familiengeschichte, wir machen das erste Mal, ja, ich würde sagen Boulevardkabarett. Also nein, wir bringen eine Familiengeschichte auf die Bühne. Und das verpacken wir natürlich in allerlei politische Themen. Also ein Lehrer, eine Bankangestellte, eine nicht näher zu definierende Selbstständige und die Tochter, die kurz vorm Abi steht, analysieren das politische Weltgeschehen. Das ist ganz witzig geworden. Ich habe gedacht, wir machen ein Stück, aber es ist insofern kein Stück, weil es keine Handlung gibt.
Mhm.
Sondern du beobachtest nur einen Freitagabend und einen Samstagmorgen im Leben einer Familie. Also Vater, Mutter, Tochter und die beste Freundin der Mutter, die den Vater nicht leiden kann.
Mhm.
Und der Vater sie auch nicht.
Also ein bisschen so
ja, es ist ein
gepflegte
Sitcom.
Langeweile. Nein, also so nicht.
Nein, es ist im Prinzip eine Sitcom.
Ach schön.
Auf zweimal eine Dreiviertelstunde.
Gut, ja dann viel Erfolg. Und
ja, die Presse war begeistert. Also der eine Presseonkel, der da war.
Gut.
Und bis jetzt läuft es ganz gut.
Aber wir sind
Ich habe das ja auch aus Kalkül. Ich habe ja gesagt, hier Männer-Frauen-Schichten kommen ja immer gut an. Grüße an den Kollegen Erik Lehmann an der Stelle, der mich durch sein Programm Parshit dazu inspiriert hat, weil der geht mit der lieben Mandy Parch, geht er auf Tour mit einem Programm, das heißt Parshit, wo die ein Ehepaar darstellen. Und die füllen damit teilweise 500er Seele.
Mhm.
Wo ich so denke, naja, ich habe eine Frau, die auch spielt.
Mhm.
Und ich sag mal so, die Szenen zwischen Franzi und mir sind nur sehr notdürftig geskriptet. Also wer wissen will, wie es in meinem Eheleben so zugeht.
Franziska Hengstmann übrigens, das ist die Stimme, die unseren Podcast immer ansagt. Da freue ich mich jedes Mal, das zu hören. Ja,
genau.
Aber du Sebastian, wir sind ja ein Politik-Podcast, deswegen ist ganz wichtig, dass wir jetzt immer auf dem Laufenden sind, in welcher Stadt es Weihnachtsmärkte gibt und in welcher nicht. Was ist denn in Magdeburg gerade los?
Also, es ist der 13.11., wir nehmen um 9.05 Uhr auf. 13.11., 9.05 Uhr. Aktuell findet der Weihnachtsmarkt in Magdeburg statt.
Mhm.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass unser geliebtes Landesverwaltungsamt, das muss man vielleicht Menschen in anderen Bundesländern wieder erklären, die noch Regierungsbezirke haben. Also du hast ja die Landesebene und dann unterteilt man die Landesebene in Bayern zum Beispiel in 7 verschiedene Regierungsbezirke. In Nordrhein-Westfalen sind es, glaube ich, 6. Ich weiß gar nicht, wie viele es in Baden-Württemberg sind.
In Baden-Württemberg sind es 4
genau. Und
in Nordrhein-Westfalen sind es auch 4, wenn ich nicht irre.
Sind es nicht 6? Ist egal.
Ist egal.
In Bayern weiß ich es halt ziemlich genau, weil das ist Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und Oberpfalz.
Ja.
Genau. Das weiß ich aus irgendeinem Grund. Das hätte auch was für die Jubiläumsfolge. Nenne alle Regierungsbezirke in der Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Genau. In Sachsen-Anhalt gibt es das nicht. Da hat man nämlich vor 20 Jahren hat man sämtliche Regierungsbezirke, Halle, Magdeburg und Dessau, abgeschafft und hat eine große Landesverwaltungsebene geschaffen, das sogenannte Landesverwaltungsamt, sitzend in Halle. Da passierte Folgendes. Letztes Jahr, ich weiß nicht, aufmerksame Politik-Podcast oder überhaupt Politikinteressierte, haben bestimmt mitbekommen, dass in Magdeburg letztes Jahr eine Hommage an 10 Jahre Breitscheidplatz in Berlin passiert ist, nämlich ein, ich würde sagen, geistig verwirrter Narzisst und Vollidiot, ist einfach mit dem gemieteten BMW X3 über den Weihnachtsmarkt geholzert und hat dabei 6 Menschen umgebracht.
Ach, auch noch gemietet, das ist ja fies.
Naja, ich würde es auch mit meinem eigenen Auto machen. Und hat dabei 300 Menschen schwer verletzt.
Ja.
Und 6 getötet.
Und das war ja quasi um die Ecke bei euch.
Genau, also ja. Wir sind dann auch, haben dann auch Vorstellungen, also die Vorstellung, es war um 19:15 Uhr oder so, passierte das. Heiko schrieb uns das und dann haben wir auch die Vorstellung sofort abgesagt und haben auch bis Weihnachten quasi nicht mehr gespielt.
Mhm.
Was okay war, weil wir kaum noch Programm hatten, ist eine offene Bühne ausgefallen und ich glaube, ja, egal. Und jetzt war halt die Diskussion, wird der Weihnachtsmarkt wieder aufgemacht? Nein, die Diskussion gab es überhaupt nicht. Es war klar, der Weihnachtsmarkt wird wieder aufgemacht. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man den nicht wieder aufgemacht hätte, ich meine, in der Zeitung steht heute schon wieder was von islamistischem Anschlag. Der Anschlag war alles, aber nicht islamistisch.
Das ja, war das voll ist, genau, das, also die Einzige, die sowas ernsthaft sagt, ist Alice Weidel. Und da kann sich die Zeitung mal fragen, bei wem sie das abgeschrieben
hat. Nein, die gesamte
Außer also Hans-Thomas Tillschneider. Hans-Thomas Tillschneider nennt sich ja Islamexperte und der hat ja in einer Fernsehdoku auch widersprochen. Aber ah, ja, der ist auf andere Weise gruselig.
Ja, der ist, was heißt Donauschwabe oder wie man früher sagte, Beutedeutscher.
Ja.
So, das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema ist, das war klar, dass der Weihnachtsmarkt wieder aufgemacht wird. Weil, ganz ehrlich, wer Angst hat vor islamistischen Anschlägen, der soll einfach hingehen. Ich gehe da auch nicht hin. Aber nicht, weil ich Angst habe vor islamistischen Anschlägen, sondern weil ich nicht von irgendwelchen Glühwein vollgetrunkenen Idioten vollgekotzt oder angerempelt werden
will.
Ja,
oder vom Glühwein selber blind werden will oder was auch immer.
Ja, also wie gesagt, also wenn ihr euch vergiften wollt, geht auf den Weihnachtsmarkt, trinkt Glühwein. Wir haben mal den besten Glühwein, was ist 5, 6, 7 Jahre, ich weiß es nicht mehr, wurden wir als Prominente der Stadt gebeten, in einer Jury bei einer Glühweinverkostung teilzunehmen. Ja, es ging. Wir haben versucht, wenig zu trinken. Ich war trotzdem voll wie ein Schwamm. Und wir haben dann den Typen, der gewonnen hat, haben wir dann hinterher nochmal kurz beiseite genommen und gesagt, und was ist das Geheimnis? Okay, keine Ahnung, ich kaufe das Ding in der Metro. So, also, egal. So, auf jeden Fall hat die Stadtverwaltung, also weil der Weihnachtsmarkt wird ausgerichtet von der sogenannten Weihnachtsmarkt GmbH. Das ist eine mehrheitlich stadtbesitzende GmbH. Also die Stadt hat da sozusagen eine GmbH, wo die Stadt Hauptanteilseigner ist. Lustigerweise muss die Stadt das genehmigen. Das heißt, die Stadt muss ihr eigenes Zeug selber genehmigen. Und hat unsere liebe Oberbürgermeisterin, die liebe Simone Boris, war jetzt clever und hat beim Landesverwaltungsamt nochmal nachgefragt, ob das jetzt okay ist. Und da hat das Landesverwaltungsamt, und wer hätte es ahnen können, im Landesverwaltungsamt sitzen Beamte. Mhm. Und die haben gesagt, nee. Weil, mit der Begründung, also gibt noch ein paar diffizile, Hauptbegründung ist, sobald man Weihnachtsmarkt macht, könnte ja ein terroristischer Anschlag passieren. Ja. Das ist die Hauptbegründung. Das ja, ist so.
Das kennen wir aus der Corona-Zeit, dieses am fantasielosesten ist es immer, alles abzusagen, damit 100 oder 1000-prozentig nichts passiert. Ja? Dann kann natürlich dieses Land hier komplett Konkurs anmelden und so weiter, wenn man alles weiterdenkt. Ja.
Also, die haben dann rumgefaselt und so, dann hieß halt zum Beispiel diese Betonblöcke, die da rundherum sind, die halten nur 3,5 Tonnen ab, wenn man da mit dem LKW könnte man da durchfahren. Das Problem ist, wenn du da mit dem LKW drüber holst, das ist ja so im Arsch, das ist ja auch nicht mehr weit. Ist egal. Brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Hauptaussage war, wenn man einen Weihnachtsmarkt veranstaltet, zieht man quasi Terroristen an. Das ist das gleiche Argument, das habe ich in einem der wenigen intelligenten Leserbriefe, die ab und zu dann doch mal kommen, gelesen. Das ist so, als ob man ein Vergewaltigungsopfer fragt, was hattest du denn an? Ja, ist doch kein Wunder, dass er dich vergewaltigt hat. Bei dem kurzen Rock. Hör mal, zieh dir nächstes Mal einen längeren Rock an. Ja, so ungefähr ist das. So, jetzt hat ich nenne ihn nicht mehr Rainer Haseloff. Ich nenne ihn Rainus Christus. Der Retter des Magdeburger Weihnachtsmarktes hat sich aus dem Ausland, mir kommen die Tränen, dazu geschaltet und hat gesagt, Leute, ihr setzt euch jetzt bitte an einen Tisch und regelt das. Es ist nicht so, dass Rainer Haseloff gesagt hat, nee, der findet jetzt statt. Das kann er ja Gott sei Dank nicht. Mhm. Weil wenn die Beamten des Landesverwaltungsamtes sagen, das Sicherheitskonzept ist nicht ausreichend. So, Simone Boris hat es gibt einen Podcast zu dem Thema von der Mitteldeutschen und von der Volksstimme zusammen. Da war Simone Boris zu Gast. Und die hat, ihr hört bitte bei H2SO nochmal nach, da haben wir da auch kurz drüber gesprochen. Sagte Simone Boris, ja, wir können hier Sicherheitskonzepte machen, wie wir wollen. Die brauchen eine Drohne und das war's. Also du kannst keine Sicherheit
geben. Das kommt ja jetzt noch dazu, dass es seit einigen Monaten doch nicht alles Gute kommt von oben, sagen wir es mal so.
Genau. So, auf jeden Fall wird es den Weihnachtsmarkt in Magdeburg geben, wird am 20.11. eröffnet. Und dann sehen wir weiter. Ich werde trotzdem nicht hingehen.
Außer du wirst wieder zu unserer Verkostung eingeladen.
Nein. Das hat aber, wie gesagt, gar nichts damit zu tun, dass ich Angst vor terroristischen Anschlägen habe. Ich gehe mit meinen, selbst meine Kinder wollen da nicht mehr hin. Mhm. Obwohl es da Karussells gibt.
Ja, also Weihnachtsmärkte sind ja meistens auch relativ unoriginell und ich bin auch kein Freund davon, dass man eben dieselben, das ist wie eine Fußgängerzone oder wie alles Mögliche.
Ja.
Du weißt nicht, wenn du da mittendrin stehst, weißt du nicht, in welcher Stadt du gerade bist. oder bei welchem Event, weil es ist immer alles gleich und es gibt ja diese Märkte inzwischen halt übers ganze Jahr.
Genau.
Manche Stadtplätze sind ja gar nicht mehr zugänglich, weil da immer Buden stehen und dann heißt es jetzt kurz Pause, kurz Abbau, dann wieder Aufbau, dann ist Ostermarkt, dann ist irgendwie so und Hauptsache, man verkauft immer denselben Scheißdreck und halt auch selben, sagen wir es mal so, es ist jetzt sowohl der Glühwein als auch jetzt die Bratwürste, das ist jetzt nicht die mega super duper Qualität, die man da in sich reinstopft.
Oder die Pilzpfanne.
Ja, was da alles noch drin ist in der Pilzpfanne.
Genau. Ja. Losbude, Waschbude, Fressbude. Losbude, Waschbude, Fressbude. Wobei Losbuden gibt es nicht mehr, das ist jetzt durch Tünnefbuden abgelöst. Wo man so holzgedrechselten Kram aus dem Erzgebirge bekommt. Ja,
aus dem chinesischen Erzgebirge wahrscheinlich.
Natürlich. Ja, aus dem chinesischen Erzgebirge. Wie gesagt, wenn ihr das mögt, rennt dahin. Es ist völlig in Ordnung. Ich verurteile niemanden. Und eigentlich so ein bisschen mag ich die Stimmung auch um diese Jahreszeit. Aber für mich ist es nichts. Und wie gesagt, irgendwelchen Dreck in mich reinkippen, das kann ich auch zu Hause machen.
Machst du ja auch kräftig.
Ja, immer schön oben in Pullover rein. So, apropos Dreck. Die Vereinigten Staaten können wieder atmen.
Ich hätte jetzt die Überleitung apropos Dreck in Richtung BSW gesehen, aber du biegst woanders ab.
Wir wollen uns dreckmäßig ersteigern.
Gut.
Ja, nein, die geisteskranke Mandarine, der Typ, der jetzt gerade einen Demenztest bestanden hat und ihn als IQ-Test verkauft hat, hat es geschafft, den Shutdown abzuwenden. Den längsten Shutdown aller Zeiten, habe ich jetzt gehört. Stimmt das, Tilman?
Ja, also ein Rekord war unter Trump 1 mit etwas über einem Monat und das ist jetzt auch schon überschritten. Der Shutdown selber ist noch nicht formal beendet, aber es gibt quasi, man versteht diese gesamten Voraussetzungen ja sehr schwer. Also was muss alles passieren, damit ein Shutdown überhaupt startet? Das heißt, das Geld muss ausgehen und das Parlament in Gesamtheit, also beide Kammern müssen irgendwie verschlafen haben, da weiter Geld zu geben, weil es gibt immer eine Schuldenobergrenze, die einen festen Betrag ausmacht. Und beenden kann man ihn eben auch, indem halt dieser Beschluss dann irgendwann kommt. Aber das war jetzt nur ein Vorbeschluss, auch mit 60 Stimmen statt mit 51. Warum im Senat manchmal eben diese Spezialmehrheit nötig ist und manchmal nicht, da geht es eher um das Unterbinden von Filibustern. Also bei 60 Stimmen ist halt auch Schluss der Debatte und so weiter. Also es ist... es ist ein gemessen daran ist das, was wir hier immer zum deutschen Wahlrecht oder Bundestagsgeschäftsordnungsrecht ausbreiten, glaube ich, ein Paradies. Ich verstehe es auch selber gar nicht. Aber jetzt ist offiziell dank...
Und das ist ein Satz, den Tilman selbst sagt.
Dank ganz netter Demokraten, die sind ja einfach viel zu nett. Ja, die sagen jetzt nicht, wir lehnen uns zurück und lassen das Land mal schön an die Wand fahren, weil wir nicht schuld sind, sondern die sagen, wir haben Verantwortung und ach, der arme Donald Trump und jetzt kann er ja gar nicht regieren. Weißt du, was er kann, ist ja trotzdem seinen Ostflügel abreißen. Das hat er ja während des Shutdowns gemacht. Also die Bauarbeiter durften seine Leute anscheinend beauftragen, weil es wahrscheinlich natürlich eine Privatfirma ist. Also das ist alles ein bisschen undurchsichtig. Und natürlich ist es immer besser, wenn ein Staat funktioniert und es ist auch billiger, weil diese Folgekosten nicht entstehen. Naja, also Kapitel abgeschlossen, aber das wird nicht der letzte Shutdown sein.
Die Frage ist halt zu welchem Preis. Ne? Also man muss dazu sagen, dass Donald Trump, dass die Demokraten ja gefordert haben, naja, wir lassen das, aber dann lässt du Obamacare in Ruhe, was ja wohl nicht ganz geklappt hat. Also ich glaube, die Demokraten haben einen ziemlich hohen Preis bezahlt dafür, dass sie dann gesagt haben, okay, wir setzen den Shutdown jetzt aus.
Naja klar, wer Donald Trump unterstützt, zahlt immer einen hohen Preis. Also die Opposition und die Republikaner, als die in den letzten, sagen wir mal, knapp 20 Jahren in der Opposition waren, waren die immer auf Krawall gebürstet. Die waren da gar... Also die waren nie kompromissbereit oder was. Aber Donald Trump, und der kümmert sich da ja meistens nicht mal selber drum. Frühere Präsidenten haben dann wenigstens im Weißen Haus noch die paar Abgeordneten oder Senatoren empfangen und mit denen persönlich geredet. Ja, aber wer gerade damit beschäftigt ist, einen Demenztest auszufüllen, der hat natürlich keine Zeit.
So, das heißt, Amerika läuft jetzt erstmal wieder. Die Beliebtheitswerte von Donald Trump sind wohl unterirdisch, laut von mir selbst ausgedachten Fakten. Es gab nur einen Präsidenten, der um diese Zeit, in seiner Amtszeit, unbeliebter war als Donald Trump. Das war nämlich Donald Trump vor 4 vor 8 Jahren. Acht Jahren. Ansonsten reitet er das Land so richtig schön in die Scheiße. Wir werden das mal beobachten. Über Gerrymandering hatten wir schon mal gesprochen im Podcast, ne?
Das Gerrymandering rangiert ganz knapp hinter Sachsen-Anhalt in unserem Besprechungsranking.
Genau, weil das jetzt auch gerade mal wieder so ein bisschen hochkocht, dass er da versucht, bestimmte neue Wahlbezirke zuzuschneiden. Was ja auch tatsächlich meine größte Angst ist, wenn die AfD hier mal irgendwann gewinnt in Sachsen-Anhalt.
Ja, also folgendes, also das Gerrymandering ist sozusagen üblich alle 10 Jahre in den USA. Es gibt immer in jedem, durch 10 teilbaren Jahr gibt es eine Volkszählung und dann wird es kurz darauf veröffentlicht, nicht wie bei uns 2 Jahre später, sondern relativ direkt. Und dann wird für die folgende Zwischenwahl oder also Kongresswahl, also in dem Fall 2022 und 2032 und so weiter, da wird dann das Repräsentantenhaus neu verteilt. Also da wird dann entsprechend der Bevölkerungszahl geschaut, welcher Staat hat Bevölkerung gewonnen, kriegt einen Sitz dazu, welcher verliert welche, weil die Gesamtsitzzahl bleibt immer gleich. Und dann, wenn die Staaten sich verändern, dann wissen sie, wir müssen da mal schauen, wie wir die Sitze anders schneiden. Und das ist, also die Wahlkreise anders schneiden. Und dann gibt es eben diese Tendenz, dass man sagt, oh, das sind ja Wähler der anderen Partei, die packen wir mal alles schön zusammen in einen Wahlkreis. Also dann hat der Wahlkreis ganz absurde Formen, weil man sagt, die wohnen da, also es ist ja auch in den USA demografisch viel, viel, ganz viel klarer. Hier wüsste man ja nicht, in welcher Straße, in welchem Haus wohnt welcher Wähler. Das wäre den Leuten auch relativ wurscht, aber in den USA weiß man das. Jedes Haus wird dann quasi kriegt eine eigene Grenze, weil das nächste Haus schon wieder zur anderen Mannschaft gehört. Und dann kann man sagen, die Opposition kriegt quasi Wahlkreise, die sie mit, sagen wir mal, 90% gewinnt. Und die eigenen Leute, die eigene Partei kriegt einen Wahlkreis, den sie komfortabel mit, sagen wir mal, 55% gewinnt, damit dann 45% der Opposition unter den Tisch fallen. So ist der Gedanke. Das ist
genau.
Und jetzt passiert eben zum ersten Mal innerhalb dieser 10-Jahres-Periode noch eine weitere Änderung, weil Donald Trump das so fordert. Das machen halt die Bundesstaaten, das ist auch ein Fehler im System, dass nicht von oben gesagt wird, es wird schließlich die gesamtstaatliche Körperschaft gewählt, also muss auch der Gesamtkongress oder das Gesamtrepräsentantenhaus das bestimmen. Nein, das machen die Bundesstaaten. Bei uns in Deutschland ist es so, dass der Bundestag selber ein Gesetz über die Wahl, also eine Änderung des Bundeswahlgesetzes, und dessen Anhang ist dann immer eine Wahlkreiskarte oder Wahlkreisbeschreibung, welche Gemeinde wohin gehört. Das ist Bundessache. Und da gibt es eben einen Ausschuss, der auch mit Fachleuten aus den statistischen Landesämtern und Bundesämtern besetzt ist, der das sozusagen relativ neutral vorbereitet. Da gibt es auch ganz selten irgendwelchen Zoff darunter.
Naja, Moment, aber ich finde es aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil wenn das in den USA Bundessache wäre, könnte Trump ja sozusagen auch die Wahlkreise in Kalifornien zuschneiden.
Ja, also das ist halt immer die Frage, Föderalismus oder dieser extreme Föderalismus, wie er in Deutschland oder in den USA herrscht, ist der jetzt gut oder schlecht? Der ist dann gut, wenn oben Scheiße regiert wird, so wie aktuell. Der ist dann schlecht, wenn oben, so wie aktuell in Deutschland, eben jemand sitzt, der eigentlich was Sinnvolles verändern will, zum Beispiel der Digitalminister, ja, und dann sagen die Länder, oh, du bist Digitalminister, das ist uns ziemlich egal, wir faxen hier unseren Scheiß weiter hin und her, und deswegen kannst du einfach am langen Arm verhungern. Das heißt, Bürokratie bremst beides, die bremst Gutes und Schlechtes, oder Bürokratie und Föderalismus, das ist ja oft dasselbe.
Wir nehmen heute ja ein bisschen früher auf als sonst, weil ich gleich los muss. Ich muss zu einer Schülerveranstaltung. Wir haben jetzt bei einer Vorweihnachtszeit ist Schülerveranstaltungszeit. Wir gehen immer an Schulen und reden mit Schülern. Die dürfen uns ja hinterher Fragen stellen. Gestern fragte zum Beispiel ein Schüler, der wollte uns wahrscheinlich verarschen, was wir von Taubendrohnen halten. Also dass Tauben von der Regierung verkleidete Roboter sind, die uns ja ausspionieren. Mhm. Den konnte ich relativ schnell ausbremsen. Sie sagte, Deutschland, selbst wenn die Regierung diesen Plan hätte, wir hätten überhaupt nicht das technische Know-how, sowas hier umzusetzen.
Das ist immer, also, das Argument gegen jede Verschwörungstheorie, dass sie, wenn sie existieren würde, nicht umgesetzt werden würde.
Also zumindest nicht in Deutschland.
Ja, andere Staaten sind auch dysfunktional. Also, wenn ich mir Belgien vorstelle oder Italien.
Lustigerweise reden wir hier nur von Demokratien. Egal. Italien. Aber egal. Lass uns doch bitte von dysfunktionalem Kram mal bitte zum Bündnis Sarah weg, wie es jetzt heißt, kommen. Das BSW heißt jetzt Bündnis Soziale Vernunft und Wirtschaftliche Gerechtigkeit, nicht Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaftliche Vernunft. Es heißt immer noch Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Parteitag ist ja erst nächste Woche. Mhm. Auf jeden Fall ist er in Magdeburg.
Oh, dann weiß ich schon, dass ich in der nächsten Podcast-Folge wieder die Bezirksreformsgeschichte und die Rainer Haseloff und die Reinhard-Höttner-Geschichte erzählt kriege von dir.
Ich weiß ja nicht, ob da nicht wieder der Weihnachtsmarkt zu ist. Da muss man gucken. Ja, aber es geht um was anderes. Das Bündnis BSW. Wir sagen einfach nur noch BSW. Genau.
Oder wir sagen Bündnis Deutschland, weil die behaupten ja, dass sie damit immer verwechselt worden seien auf dem Wahlzettel, die Armen.
Was ich übrigens tatsächlich in zwei Fällen beim Auszählen, also da hast du es an der Erststimme gesehen, da war irgendein, also die hatten keinen Direktkandidaten bei uns, aber du hast an der Erststimme gesehen, dass die eigentlich Bündnis Sarah Wagenknecht wählen wollten. Die sind halt auch alle ein bisschen doof. Aber egal, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass Sarah Wagenknecht gesagt hat, sie steht für den Parteivorsitz nicht mehr zur Verfügung, aber sie möchte natürlich trotzdem noch Fraktionsvorsitzende im Bundestag werden.
Ja.
Wo ich so dachte, was?
Genau, da muss man erstmal eine Fraktion sein und davor hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir lassen einfach nicht das ganze Land neu auszählen. Wenn das passiert, dann ist wirklich, dann gibt es ja keine Wahlhelfer, dann müssten das Leute vom Wahlamt selber machen.
Und dann können wir ja bis zur übernächsten Legislaturperiode warten.
Genau, dann fällt die nächste Wahl aus, weil das Wahlamt noch beschäftigt ist, damit Wagenknecht Fraktionsvorsitzende werden kann und dann trotzdem immer schwänzt. Das ist ja das Absurde, wenn die in den Bundestag käme, dann wäre sie ja trotzdem nie da.
Genau. Naja, ich meine, es ist klar, warum die in den Bundestag wollen. Übrigens muss ich ummalen, es geht gar nicht hauptsächlich um die Abgeordnetendiäten. Die wollen gar nicht die Kohle haben, sondern wer einfach im Bundestag sitzt, hat Präsenz. Nur darum geht's. Das ist halt der Hauptgrund, weswegen die rein wollen. Der neue Vorsitzende oder designierte neue Vorsitzende neben Amira Mohamed Ali ist ja Fabio De Maso. Das heißt, eine Partei
oder komplett vielleicht sogar im Plural.
Wieso?
De Masi.
Nee, wenn ich zwei will, dann sage ich halt. Fabio Di Masi. Der hat ja gesagt, es ist dringend nötig, weil ein Bundestag ohne BSW nicht funktioniert. Ich finde, der Bundestag ohne BSW funktioniert ganz gut. Mir fallen jetzt spontan auch noch weitere Parteien ein, die in diesem Bundestag nicht zu suchen haben. Zumindest eine. Aber das ist jetzt ein
ganz anderes. Ich würde sogar sagen zwei, so wie die sich verhalten. Ich sag nur Palästina-T-Shirts in der Linksfraktion.
Ach, nun komm. Da sei mal ein bisschen gnädig.
Ja, so ein bisschen Aufruf zum Völkermord ist doch alles nicht so schlimm. So, ja. Also.
Egal, es geht jetzt halt darum, Sarah Wagen und dieser Fabio. Ist das wirklich noch anhängig, das Verfahren? Ich dachte, das hätte sich abgeschlossen.
Also folgendes: Dann müssen wir auch wieder Ordnung reinbringen. Das Bundesverfassungsgericht hat damals in einer einstweiligen Anordnung, also direkt nach der Bundestagswahl, abgelehnt und dann im Juni in einem näheren Verfahren. Und jetzt geht es aber darum, dass der Wahlausschuss des Bundestages die letzten Einsprüche noch behandelt. Manche sind schon aus formalen Gründen abgelehnt worden, weil zum Beispiel eine Unterschrift fehlt oder weil, wir sind ja in Deutschland, weil der Einspruch per Fax kam oder so und nicht per Post. Also es ist schon alles ziemlich, man muss zugeben, die Möglichkeit, sich über eine Wahl zu beschweren, ist in Deutschland verglichen mit allen anderen Ländern sehr schlecht, weil es geht alles immer nur hinterher und hinterher ist jeder Brief, der eintrudelt, auch wenn er dieselbe Partei betrifft, ist immer ein Einzelfall. Und ein Einzelfall ist nicht mandatsrelevant. Und das ist immer die Lösung, warum man alles bisher abgelehnt hat. Und es ist, ist ein Zustand, der einem nicht gefallen kann. Aber der geltende Zustand ist das nun mal. Und der Wahlausschuss ist natürlich auch parteipolitisch besetzt, sodass die eben vielleicht auf ihre Verbündeten aus Russland zählen können, aus der AfD, aber ansonsten auf die demokratischen Parteien eher nicht, wahrscheinlich auch nicht auf die Linkspartei aus bestimmten Gründen, die dann sagen, oh nein, tut uns leid. Also es ist, klar, wird dann entlang der Fraktionslinien da abgestimmt und diese Einsprüche abgelehnt werden. Darum geht es halt jetzt. Und theoretisch könnte der Bundestag beschließen, dass er, so wie er das vor 3 Jahren beschlossen hat, dass er zum Teil neu gewählt wird wegen der Berliner Wahl. Der kann das schon beschließen. Ebenso kann er beschließen, es gibt ja, das hatten wir ja schon mal aufgedröselt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Partei, die knapp unter 5% gelandet ist, irgendwie also dieses Problem zu behandeln. Entweder ignorieren oder man sagt, man zählt bestimmte Wahlkreise nach, wo es auffällig ist, oder man gibt eben einer bestimmten Wählergruppe, zum Beispiel den Auslandsdeutschen, nochmal die Chance zu wählen, oder man macht eine Gesamtannullierung. Entweder nur in einem Bundesland oder im ganzen Land. Also diese verschiedenen Abstufungen gibt es und keine davon wird eintreten.
Gut, also nach allen Regeln der Kunst
quasi. Nach allen Regeln der Kunst und wie gesagt, Sarah Wagenknecht wird auch persönlich sicher nicht viel Zeit haben, um da anwesend zu sein vor irgendwelchen Ausschüssen oder Gerichten, weil sie einfach faul ist. So, faul ist
genau. So, wobei ja, ich finde das ja lustig, Gregor Gysi hat ja genau das vorausgesagt, ja vor 2 Jahren wurde er gefragt, also vor 1,5 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, als es so in die heiße Phase ging, dass das BSW sich gründen wird, und er sagt, ja, die werden die ersten 2, 3 Wahlen, werden die richtig hoch und es könnte passieren, dass sie noch in den Bundestag kommen. Damals ist Gregor Gysi aber noch davon ausgegangen, dass es keine Neuwahlen gibt, also er ging von einer Wahl im September aus. Aber er hält es für sehr unwahrscheinlich, dass sie in den Bundestag kommen und dann wird diese Partei auslaufen. Und das ist ja tatsächlich jetzt so. Also wir wissen ja, dass in Brandenburg das BSW sich auch gerade zerlegt. In Magdeburg übrigens auch gerade. Der Landesverband Sachsen-Anhalt zerlegt sich auch gerade komplett. Mhm. Das sind so Streitereien. Da sollen so 4 Co-Vorsitzende sollen aus dem Amt gedrängt werden, weil die scheiße sind. Das ist genau das, was eine junge Partei braucht. Dass man sich erstmal gegenseitig sozusagen ausgiftet. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in Brandenburg ist. Aber
das ist ja in vielen Parteien. Du kannst dich vielleicht noch erinnern an die Freie Union, abgekürzt ja, FU.
Genau.
Wie hieß die Dame, weißt du es noch?
Warte, die hatte schwarze Lederhandschuhe. Gabriele Petri?
Nee. Pauli. Petri war anders. Genau. Und die hat aus Bayern, die war eine CSU-Landrätin und wurde quasi von Stoiber dann weggemobbt oder wollte Stoiber ihrerseits wegmobben und wurde dann, ja, und ist dann ausgetreten, Partei gegründet. Und da gibt es auch lustige Szenen, wie sie persönlich, das war so ein Hörsaal einer Universität, für den Parteitag hatten sie den gemietet. Und dann stand sie also persönlich an dieser Tür des Hörsaals und hat dann körperlich so, nein, du kommst hier nicht rein, so zu ihren persönlichen Feinden, so, nein, du nicht. Und so also richtig, die dann abgedrängt. Und so sind halt neue Parteien. Vor allem genau. Parteien, die noch überhaupt gar keine Erfahrung in Organisation haben. Bei BSW ist das ja noch anders, weil da sind ja mehrere Profis von der Linkspartei reingegangen, die auch Sachverstand im Organisieren hatten. Und trotzdem, und da hatten die noch die Besonderheit, dass sie ja gar nicht Mitglieder haben wollten. Die sitzen zu sagen, genau. Wenn man jetzt sagen würde, alle anderen Parteien sind so wie Christentum und Islam, also kommt alle zu uns. Und das BSW wären, auch wenn dieser Vergleich ziemlich unverschämt ist, wären jetzt das Judentum unter genau. den Parteien. Also die wollen keine Mitglieder haben.
Sarah Wagenknecht hatte ja vornherein gesagt, wir nehmen nicht jeden, weil wir genau gucken, sind das Querulanten oder sind das keine Querulanten. Nun wissen wir natürlich, dass das BSW ausschließlich aus Querulanten besteht. Außer Amira Mohamed Ali, das muss man sagen, die ist einfach die persönliche Furzweckschnüfflerin von Sarah Wagenknecht und die er hinterher hechelt. Wobei, ich muss sagen, ich mag die eigentlich.
Wie bitte?
Ja.
Also, das ist doch Wahnsinn, die sind doch alle geisteskrank dort.
Ja, aber dafür mag ich die. Okay. Nein, alles gut. Ich habe dir, glaube ich, 2 Minuten zugehört und ich fand die Stimme ganz angenehm. Aber das im Gegensatz zu Sarah Wagenknecht, wo ich nicht mal die Stimme mag. Die geht
einfach nicht. Die mag keiner. Die mag, glaube ich, nicht mal Oskar. Ja. Naja, so. Aber also, was in Brandenburg geschehen ist, das ist schon etwa von relativ großer Tragweite, denn dort ist die Partei ja in der Regierung und sie wird eben nicht so straff geführt wie in Thüringen, wo sie ja auch in der Regierung ist und zwar als, sagen wir mal, unverzichtbarer Bestandteil.
Naja. In Thüringen wird das BSW ja wahrscheinlich dann auch im BKW umbenannt.
So, genau, also das ist ein Landesverband, der eben von Katja Wolf geführt wird und auch von Steffen Schütz, die beide sich doch auch schon mal bewiesen haben, dass sie sich nicht alles sagen lassen aus dem Saarland. Genau. Und in Brandenburg sind das etwas unsicherere Leute und diese 2 Länder, da ist ja das BSW mit an der Regierung, in Sachsen ja zum Glück nicht, da ist nur da ist sozusagen die Linkspartei und die Grünen sind eher die Tolerierungspartner von CDU und SPD. Und in Brandenburg ist es so, bei der letzten Wahl haben ja SPD und CDU, die haben zwar wenige tausend Stimmen mehr als die beiden anderen, nämlich AfD und BSW, aber sie haben die gleiche Sitzzahl. Es ist eine also 88 Sitze, ist eine gerade Zahl, sodass die beiden genau gleich viel Sitze hätten, sodass SPD und CDU nicht zusammengehen konnten. Und deswegen hat man das BSW genommen, die haben 2 Sitze mehr als die CDU, knappe Mehrheit, und die ist auch immer in Gefahr, weil immer irgendwelche Leute ausscheren.
Meistens und, vom BSW.
Und jetzt ging es ja um diesen Medienänderungsstaatsvertrag. Also es ist ja so.
Das Lieblingsthema der Schwurbler.
Ja, also grundsätzlich muss man das alles ablehnen, weil der Staat uns beklaut und Zwang, ja, das Wort von der Zwangsgebühr, ja, das möchte ich nicht, das würden die wahrscheinlich auch verwenden für eine Zwangssteuer, Zwangseinkommensteuer und Zwangsmehrwertsteuer. Also genau. Letztlich hat der Staat einfach das Recht bestimmte, oder sozusagen Staat durch diese Staatsverträge, wird ja die Gebühr festgelegt. Und zwar genau. Von jedem einzelnen Landtag legitimiert, denn wenn einer ausschert, dann gilt es nicht.
Das stimmt nicht ganz. Sachsen-Anhalt hat abgelehnt und hat das Verfassungsgericht gesagt, ist egal, gilt trotzdem.
Ja, das ganz ist grob. Auch ein bisschen skurril, aber also früher gab es Rundfunkstaatsverträge und seit 2020 heißt es Medienstaatsverträge, und die werden halt alle paar Monate mal geändert. Kleinigkeiten, da ging es jetzt um Jugendschutz, da sind im Prinzip alle dafür, dass man eben Jugendgefährdendes da in den Medien besser kontrolliert oder auch teilweise auch verbietet. Also wäre sogar die AfD dafür, nur die sagen, ja, dann wir sollen auf andere Weise dann zensiert werden und so weiter. Also es ist im Grunde kein interessanter Streitpunkt, aber das BSW kriegt eben aus dem Saarland die Weisung, dieses Thema zur Profilierung zu nutzen, weil natürlich viele BSW-Wähler den Rundfunk scheiße finden, und dann kann man das machen.
Nein. Die finden nicht den Rundfunk scheiße. Die finden scheiße, dass sie dafür Geld bezahlen müssen.
So. Ich würde auch lieber kein Geld dafür bezahlen, dass ich ich gehe morgen zum Bäcker und sage, kriege ich das Brot auch so? Ich bin einfach Verweigerer. Ja. Mhm. Naja, also es ist Blödsinn. Und jetzt gibt es also in diesem BSW in Brandenburg ist sozusagen die Minderheit, fühlt sich als einigermaßen staatstragend. Also es gibt den Finanzminister und Vizeministerpräsidenten Robert Krumbach, Ex-SPDler, der relativ unaufgeregt ist und immer will, dass der Laden läuft. Dann gibt es 4 andere Parlamentarier, unter anderem die Vizepräsidentin des Landtags und der Alterspräsident. Und die 4 sind jetzt aus dieser Partei ausgetreten, aber nicht aus der Fraktion. Und das Witzige ist, die können auch gar nicht aus der Fraktion rausgeschmissen werden, weil sie aus 14 Leuten besteht. Rausschmiss braucht 2/3 Mehrheit, das heißt, man braucht 10 von diesen 14. Jetzt sind die aber zu 4 und der 5. wäre sozusagen der noch drin ist, der Krumbach, und das wäre diese Sperrminorität, die man eben braucht, um den Rausschmiss zu verhindern. Das heißt, bis auf Weiteres sind die, bleiben die auch in der Fraktion, obwohl die nicht mehr haben wollen. Und bei einer Vizepräsidentin ist es ja nochmal anders, weil die eigentlich steht eine Vizepräsidentin ja einer Fraktion zu, aber nur zum Zeitpunkt der Wahl. Wenn die jetzt, was die jetzt mit ihrer Partei macht, ist ja für das Amt dann relativ wurscht.
Weil die ja dann auch quasi nicht mehr parteizugehörig sind, genau. Also zumindest wertemäßig.
Und die kann man auch nur mit einer 2/3 Mehrheit im Plenum abwählen, und das wird unter Garantie nicht passieren. Also jetzt hat das BSW nicht mal mehr eine Vizepräsidentin und die Armen. Und jetzt ist also diese Situation, dass die Fraktionen offiziell noch intakt sind, aber dass man nicht weiß, wer stimmt jetzt wie. Und dieser Staatsvertrag, der wird jetzt mit SPD und CDU beschlossen und mit, es reicht im Prinzip eine, sind wahrscheinlich eben diese 5 aus dem BSW. Das heißt, es kann auch mit künftigen Gesetzen passieren, dass es eigentlich SPD-CDU-Gesetze sind mit Anhang. Und das kann eben dafür sprechen, dass man auch irgendwann sozusagen das Bündnis wechselt. Also das heißt ja nicht, dass der Finanzminister entlassen werden muss, der kann vielleicht sogar bleiben, aber dass man die CDU mit ins Boot holt und dann eben ein paar Leute vielleicht sogar in die eigene, also in SPD und CDU-Fraktion aufnimmt. Und es reicht ja, wie gesagt, es reicht eine Person, und dann hätte man eine stabile, wirklich stabile Mehrheit, weil auf die kann man sich immer verlassen. SPD und CDU haben in Brandenburg jahrzehntelang zusammenregiert, und das wäre natürlich das Optimum, wenn das jetzt rauskäme.
Wie viel hat die Linke in Brandenburg?
0. Das ist der erste Landtag, in dem die nicht drin sitzen.
Ach, das war wirklich diese ganz, ganz knappe Zeit, wo die Linkspartei, also das war im Prinzip kurz nach BSW und kurz vor Heidi Reicheneck.
Ja, genau. Und es gibt die, zwar in Brandenburg gibt es die Eingrundmandatsklausel und nicht mal das. Und die Grünen sind auch nicht vertreten. Also es gibt nur vier Fraktionen dort. Ja, okay. Und ja, wie gesagt, also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass dieser Alterspräsident Reinhard Simon zu den Vernünftigen gehört. Also jetzt muss man sagen, das sind ja alles keine guten Menschen, diese Abweichler, weil die haben sich ja vor einem Jahr entschlossen, dem Deutschen Landesverband von einiges Russland beizutreten. Genau. Also wenn man sich, wenn man plant, sich irgendwann im Leben nochmal in den Spiegel zu schauen, da macht man sowas nicht. Aber, und das sind auch, die haben zum Thema Russland auch ganz skurrile Positionen. Die sagen nur, es geht in diesem Staatsvertrag um nichts. Zweitens wird er eh durchkommen und uns da jetzt zu verkämpfen mit als Regierungsbündnis, das ist eben das Argument von denen. Die argumentieren gar nicht so richtig inhaltlich, sondern sie sagen, es gibt ja die CDU, die sowieso alles rettet und dann lasst uns doch diese Regierung dafür nicht aufs Spiel setzen. Das ist, ist ja auch ein rein pragmatisches Argument. Aber dieser Alterspräsident, wenn man sich dem seine Eröffnungsrede vom letzten Jahr anguckt, der hat also in düstersten Farben alles gemalt und auch so ein Wichtigtour, so ach, ich komme vom Theater, ich bin so toll und also es ist unerträglich und der Typ ist bestimmt auch einfach, da wird man schon die Straßenseite wechseln. Aber naja, man merkt in diesen Parteien, auch in der AfD, ist die Art, wie jemand ist, also persönlich und querulatorisch, das hat nicht unbedingt was mit dem politischen Irrheitsgrad zu tun. Also oft sind ja die, zum Beispiel Alice Weidel, die gehört ja nicht zum rechts, ganz, ganz, ganz rechtsextremen Flügel der AfD, aber die ist sozusagen am unanständigsten von der, mit Stefan Brandner zusammen, mit der in ihrer Art. Und so war es früher bei den Grünen in den 80er Jahren. Der radikalste in seinem Auftreten war eigentlich Joschka Fischer, Stichwort Arschloch.
Genau.
Und der war ja ein Realo, der war ja einer der rechtesten Grünen, aber eben in seinem ganzen Verhalten halt ein Krawalltyp. Und so ist es oft in solchen Protestparteien. Und also das nur dazu, und das ist, weiß nicht, ob sich das jetzt in diesem Jahr noch klärt, wie sich die Regierung in Brandenburg sortiert. Offiziell heißt es, es ist alles, hier, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja. Genau. Ich habe jetzt übrigens, um vielleicht das Thema noch zu beenden, also ja, oder um da nochmal reinzugehen, ich habe jetzt gelesen, dass die AfD sagt, also die Vordenker innerhalb dieser Partei, dass das Schlimmste, was der AfD jetzt passieren kann, ist, dass die Regierung sich einigt und einige Gesetze auf den Weg bringt. Also zum Beispiel ist es ja so, Ausländer gibt es nicht mehr, also es kommen keine Ausländer mehr. So, das wird nur im Moment, ich weiß nicht, warum die so bescheuert sind, das nicht publik zu machen. So, das Thema ist schon mal weg. Und wenn die es jetzt schaffen, innerhalb der nächsten 5, 6, 7 Monate, wird die Zahl der AfD-Wählerinnen wahrscheinlich signifikant sinken. Vermutlich werden wieder viele Nichtwähler werden. Also es sind ja nachweislich sehr viele Nichtwähler, AfD-Wähler. Ich weiß nicht, ob es der größte Anteil ist, aber zumindest von denen, die jetzt neu. Das heißt, das Schlimmste, was denen jetzt passieren kann, ist, dass sich Friedrich Merz und Lars Klingbeil zusammensetzen und vernünftige Politik machen. Wo ich natürlich auch sagen muss, liebe AfD, ich kann euch beruhigen.
Naja, und was wir vorhin gesagt haben, es gibt den Föderalismus und das ist einfach Gift für ein, in der heutigen Zeit, für ein funktionierendes Deutschland ist der Föderalismus eins der Hauptübel. Weil da heißt es, und dann, weißt du, es ist ja Staatsreligion, du darfst dagegen nichts sagen. Dann heißt es immer, ja, ich bin froh, dass in Deutschland bla bla bla, das ist halt alles historisch begründet.
Was war das jetzt für ein bescheuertes Argument? Natürlich darfst du was dagegen sagen.
Ja, aber also es ist schon dieses, an jedem Staatsakt heißt es, ja, wir feiern jetzt so und so viele Jahre Grundgesetz und unser Staat ist am Ende und es ist alles dysfunktional, aber es ist ganz, ganz toll, dass es die Länder gibt. Ja, also das ist wirklich wie so eine Art Stockholm-Syndrom. Nur weil die Länder in den 40er Jahren gut waren beim Aufbau der Bundesrepublik und mitgeholfen haben, sind sie jetzt, die halten ständig die Hand auf. Da kommen immer die Ministerpräsidenten nach Berlin zum Kanzler und sagen, so, hier, ach ja, wir wollen hier dafür noch Geld, das Deutschland-Ticket wollen wir noch haben und gibt es uns mal. Das kommt alles, also das ist, das hat, glaube ich, war das nicht Angela Merkel, die mal inoffiziell davon gesprochen hat, Ministerpräsidentenkonferenz heißt, die Länder schweigen einen Geldautomaten an.
Das war zu Corona-Zeit. Nee, ja. Quatsch, da hat es noch was anderes gesagt. Ist auch egal. So. Ja, es ist halt, wie es ist. Wie Dina sagt, haben wir nächstes Jahr ein Superwahljahr oder habe ich da was verwechselt?
Laut Bild-Zeitung hätten wir bestimmt jedes Jahr ein Superwahl. Also ja. Es ist auch inflationär gebraucht. Offiziell genau. Sind Superwahljahre eher die durch 4 und 9, also mit Rest 4 und 9 durch 5 teilbaren Jahre und nicht die mit 1. Was heißt super? Also man kann es dann noch differenzieren in super-duper-Wahljahre. Mhm. Also das superste Wahljahr war bisher 1994, weil das alles noch von der deutschen Einheit her schwappte mit den 4 Jahren und dann zu 5 wurden.
Also das aber wir haben nächstes Quatsch. Jahr MacPom, wir haben nächstes Jahr MacPom, wir haben Sachsen-Anhalt, wir haben Baden-Württemberg und was haben wir noch?
Und Rheinland-Pfalz.
Aber das sind die Landtagswahlen, ne? Kommunalwahlen sind ja bestimmt auch noch. Wobei die für mich immer, Kommunalwahlen sind immer so irrelevant für mich.
Niedersachsen, ja, also das ist nicht ganz so wichtig.
Also außer in den großen Städten und selbst da.
Aber wir werden schon noch einige Sonderfolgen machen. Da sind wir beruhigt.
Nein, also wir machen die einzige Sonderfolge, die wir machen, ist nach der Eröffnung des Magdeburger Weihnachtsmarktes.
So, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen was feiern. Es gibt zwei zusammenhängende Ereignisse. Zwei Dinge sind unabhängig voneinander 70 geworden, nämlich Friedrich Merz und die Bundeswehr.
Ja. Und der Papst.
Ja, der schon ein bisschen länger, aber Friedrich Merz ist ja jünger. Und weißt du, Friedrich Merz und die Bundeswehr auf der einen Seite, ja, dieses heruntergekommene Gebilde, das unser Land im Ernstfall nicht verteidigen kann,
und auf der
das rechte
Seite
Tendenzen nicht stoppen kann und das außer Pistorius keinen vernünftigen Typen hat.
Genau.
Und auf der anderen Seite die Bundeswehr.
Genau, wow. Den hat man jetzt auch überhaupt nicht kommen sehen, aber schön. Nein,
vor allem, wenn man sich gegenseitig reingrätscht.
So, ich dachte, du warst schon fertig. Ich wollte deinen Satz beenden.
Nee, Schatz. So blaue Ameisen muss man schon genussvoll auswalzen.
Genau.
Jede mögliche Gemeinsamkeit muss man, bringen.
Das ist ja, also Friedrich Merz, Glückwunsch, zweitältester Bundeskanzler, den wir jemals hatten. Ich fand das ja übrigens krass, dass Angela Merkel tatsächlich der jüngste Bundeskanzler ist, der je ins Amt gekommen ist. Ich habe mit Absicht gerade nicht gegendert.
Es ist skurril, dass quasi außer Merz und Adenauer alle Kanzler zwischen 50 und 70 waren. Also eine relativ kurze Altersspanne dafür, dass es 8 Leute sind.
Bis auf Adenauer. Merz war auch zwischen 50 und 70, als er Kanzler wurde.
So, ja.
Ja, genau. Ja, ist mir scheißegal, wie alt der Typ ist. Solange er irgendwas Vernünftiges macht, bis jetzt macht er nicht den Eindruck, als ob er dem Amt gewachsen wäre. Also noch weniger als Olaf Scholz. Und das muss man erstmal hinkriegen. Wir werden sehen. Ich persönlich glaube nicht daran, dass die Legislaturperiode nicht durchhalten. Aber das habe ich bei der Ampel auch schon gesagt. Also toi, 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 Jungs. Bundeswehr, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass die Unkenrufe, die jetzt überall zu hören sind, dass Putin zumindest militärisch als auch wirtschaftlich kurz vorm Ende steht. Laut Ausgaben von Lavrov halten die noch 20 Jahre durch. Das persönlich glaube ich nicht. Also allein schon alterstechnisch. Das dann wahrscheinlich eine starke Bundeswehr wieder überflüssig macht. Das ist ja quasi jetzt gerade nur eine Panikreaktion mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Überflüssig wird das auf keinen Fall, weil Russland ist gefährlich und wird es auch bleiben.
Wow.
Entschuldigung.
Also,
ja, ich habe heute Morgen schon 5 Zigaretten geraucht. Russland ist sozusagen, kann man sich im 21. Jahrhundert als Demokratie abschminken. So ist es leider.
Ja,
und man muss, auch wenn das alles irgendwann vorbei ist mit der Ukraine, muss man trotzdem natürlich eine Drohung aufrecht oder eine Art Abschreckung aufrechterhalten, die Russland von den nächsten dummen Gedanken abbringt. Oder noch schlimmer, sogar China. Also da wäre die westliche Welt ja auch irgendwie zu irgendeiner Stellungnahme verpflichtet, wenn da was passiert.
Genau, also wir sind wieder im Kalten Krieg, nur um euch zu beruhigen. Wehrpflicht, du bist ja auch noch gemustert, ne?
Ja, genau.
Ich ja auch, ich habe ja alles über mich ergehen lassen.
Das einzig Gute immer daran war immer, dass man dann so 3-4 Schulstunden freikriegt, um dann quasi im Vormittag, man kriegt ja diesen Termin, sie kommen dann und dann. Und dann unterschrieben ist es immer mit der Leiter. Und dann steht dann automatisch Unterschrift, bla 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 bla, der Leiter. Genau. Wo man denkt, ach so, den Namen hat der. Ja, vielen Dank, dass sie...
Genau, ist ja jetzt auch... ich bin gespannt, wie sie es umsetzen wollen, selbst wenn sie es jetzt beschließen, weil es gibt ja keine Kreiswehrersatzämter mehr. Mhm. Also das müssen die ja jetzt erstmal wieder aufbauen. Oder die lassen die Musterung in Krankenhäusern stattfinden, das geht ja auch.
Tja, was weiß ich. Also ein Gebäude anmieten ist immer nicht so ein großes Thema.
Ja, aber du brauchst ja die Ärzte.
Die Ärzte... Genau, Ärztemangel gibt es ja sowieso und dann nimmt man die noch raus aus dem System, damit sie sich mit einer Musterung befassen. Also das ist alles sehr schwierig.
Die können auch die ganzen alten Stabsärzte wieder zurückholen. Die sind 80, die, ich glaube, die hätten noch mal Bock, so ein paar Klöten anzufassen. Also könnte ich mir vorstellen.
So,
ich weiß
Sebastian,
es nicht.
Und weißt du, über das Thema Musterung war es ja schon für eine Überwindung für mich, mit dir darüber zu reden, weil jeder weiß, wenn da irgendwas in der Luft hängt und seien es Klöten, dann müssen
das hast
sie
du schön formuliert.
Von dir angefasst werden. Ja, du
so.
Bist eigentlich Stabsarzt.
So.
Weißt du, das ist so, du kommst da nicht dran vorbei, das ist wie so,
genau.
So obwohl jeder das schon im Kopf hat, musst du es nochmal sagen.
Ja, genau. Einfach damit wir auch alle der Meinung sind, dass wir an das Gleiche denken. So, liebe FreundInnen.
Übrigens hängt direkt neben dir
ja.
eine Gitarre.
Ja.
In Klötenform.
Ach, nu komm.
Ein Klöten.
Nu komm.
Ja. So, also okay, wir verlassen jetzt dieses Terrain wieder.
Genau. Und wir müssen, mein Bruder ruft mich gerade an, er holt mich ab, ich muss los. Liebe Freundinnen und Freunde, oder hast du noch ganz kurz was?
Nein.
Gut. Liebe Freundinnen
also,
und Freunde.
Also wir sind hier wirklich immer wir machen immer die besten Abmoderationen. Also
natürlich. Natürlich, wie sich das gehört.
Die bestkoordinierten, ja.
Wenn ihr es noch schlimmer hören wollt, hört euch H2 so an. Egal. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de, an luke.hengstmanns.de, an luke@hengstmanns.de, kommentiert unter dieser Folge auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schöne Woche. Tschüss, Tillmann.
Tschüss, Sebastian.
Ciao.